Deutschlandfunk Kultur. Bücherherbst.
Herzlich willkommen. Wir senden live von der Frankfurter Buchmesse. Mein Name ist Miriam Zehl.
Und ich bin Wiebke Poromka. Und falls Sie gerade erst hier stehen geblieben sind in Halle 3.1, Sie hören den Bücherherbst. Wir sprechen hier schon 2 Stunden über die interessantesten Neuerscheinungen des Herbstes. Und jetzt geht es hier noch 1 Stunde weiter mit unseren beiden Gästen.
Ja, wir haben schon über Männerliebe, über queere Liebe gesprochen. Es ging um Mutterrollen gerade, um Mutterliebe. Und jetzt sprechen wir haben dieser Stunde mal den Titel Landliebe gegeben. Mhm. Aber ich war schon mal vor. Also Knochen, Brühe und Hähnchenfleisch kommen vor, aber nicht ganz so idyllisch.
Ja, und ich wollte gerade vorschlagen, wir können ja auch mal unsere beiden Gäste fragen, ob das mit der Landliebe so passend ist. Aber vielleicht haben Sie jetzt gerade schon das Lachen gehört, unter anderem von Hanna Lühmann. Die ist da mit ihrem Roman Heimat. Herzlich willkommen hier im Bücherherbst.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Und Nawa Ebrahimi ist da. Und Federn überall heißt ihr Roman. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Ihr Roman, der spielt ja in so einer fiktiven Kleinstadt im Emsland. Lasseren heißt er bei Ihnen. Und ja, also richtig idyllisch scheint das Leben da nicht zu sein. Wir begegnen so einem Ensemble von Figuren. Und wenn ich es mal ein bisschen überspitzt sage, würde ich sagen, das sind eigentlich nur all die, die da eigentlich nicht mehr so richtig weggekommen sind, oder? Was ist das für ein Ort?
Ja, also ich würde vielleicht ganz kurz zur Rettung des Emslandes sagen, dass es durchaus auch idyllische Seiten hat, das Schloss Dankern. Und es kann ja auch sehr schön sein, Fahrradfahren an der Ems am Kanal. Aber für die Figuren, die haben sich das nicht freiwillig ausgesucht. Die sind dort gelandet, entweder über den Verteilungsschlüssel für AsylbewerberInnen oder sie sind dort gelandet, weil sie dort arbeiten in der Geflügelfabrik als Arbeitsmigrantinnen quasi. Oder sie sind einfach nie dort weggekommen oder hatten nie den Mut, dort wegzugehen. Also ja, ich glaube, das Entscheidende ist, dass sie sich das, die Figuren, die haben sich das nicht ausgesucht, dort zu sein. Und das verändert natürlich gleich die Beziehung zu einer Gegend.
Ja. Wie sind Sie denn auf diesen Ort oder diese Gegend gekommen? Sie leben ja in Graz, Nawa Ebrahimi, haben lange Zeit in Köln gelebt. Und es gibt in Ihrem Roman wiederum eine Figur, die so einen iranischen Hintergrund hat, eine Dichterin. Ihre Familie stammt auch aus dem Iran. Und die kommt in diesen Ort, weil sie eingeladen wird von Nassim. Der ist geflüchtet aus Afghanistan, weil der gern möchte, dass sie ihm hilft, seine Gedichte ins Deutsche zu übertragen. Ist das vielleicht auch Ihr Rechercheweg oder der Zufall gewesen, der Sie dahin geführt hat, um sich überhaupt mit dieser Gegend zu beschäftigen?
Ja, ein bisschen schon, weil also als ich so vor 6-7 Jahren angefangen habe, so über diesen Roman nachzudenken, also so die allerersten Impulse hatte dazu, wusste ich relativ bald, dass es wahrscheinlich im Emsland spielen wird. Also es kam über die Hühnchen, weil eben Niedersachsen ja einfach, da sind einfach die größten Betriebe ansässig, also generell für Fleischindustrie, aber speziell Hühnchen und da nochmal das Emsland. Deswegen bin ich relativ schnell im Emsland gelandet. Und dann fand ich es reizvoll, also ich war bis dato noch nie im Emsland gewesen. Und dann habe ich mich eben so ein bisschen umgeschaut und ich habe keinen Roman, keinen Film, also irgendwie nichts gefunden, das im Emsland spielt oder das Emsland thematisiert. Und dann dachte ich, dass das irgendwie sehr reizvoll sei, dass ich als deutsch-iranische Autorin, die in Graz lebt, eben dann den ersten Provinzroman aus oder übers Emsland schreibt. Ich überrasche mich und andere, glaube ich, ganz gerne. Ich fordere mich auch gerne heraus. Und ich dachte halt auch ein bisschen naiverweise, dass das die uninteressanteste Gegend Deutschlands sei. Und dann habe ich eben angefangen zu recherchieren, habe gemerkt, nee, ist nicht so. Und das war für mich auch eine Lehre. Also letztlich wird jede Gegend interessant, sobald man anfängt zu recherchieren.
Was aber ein Kompliment an das Emsland.
Also ja, das ist wirklich, hat mich dann selbst sehr überrascht, was ich zutage befördert habe.
Nawa Ebrahimi hat gerade gesagt, von ihren Figuren ist jetzt fast niemand freiwillig im Emsland. Hanna Lühmann, in ihrem Roman ist es ja schon anders. Die Hauptfigur Jana, die ist gerade mit ihrer Familie so aufs Land gezogen, ist gerade mit dem dritten Kind schwanger, zwei Kinder sind schon zu Hause, sie hat ihre Festanstellung gekündigt in der Agentur. Also freut sich auf die neue Freiheit oder ist es doch nicht so ganz freiwillig, dass sie da jetzt aufs Land zieht?
Ja genau, also ich glaube, in meinem Buch geht es weniger um so eine sozusagen nicht selbst verschuldetes Gestrandetsein sozusagen, als vielleicht so ein bisschen mehr um die Frage, was passiert, wenn man einfach bestimmte Sachen im Leben vielleicht nicht macht oder bestimmte Handlungen auch unterlässt. Und sie ist zwar mit ihrem Mann und ihren Kindern in den sogenannten Speckgürtel gezogen. Also bei mir ist es ja auch so ein bisschen so eine namenslose Provinz sozusagen. Also ich habe für mich selber schon im Hinterkopf, wo es spielt, weil ich auch einfach immer wieder bestimmte Orte sozusagen herangezogen habe.
Und verraten Sie, so ist es so der Speckgürtel von Berlin?
Ja,
oder man könnte
ja,
Hamburg,
ja Speckgürtel Berlin, genau. Mhm. Aber es war schon so angelegt, dass es theoretisch überall sein könnte. Also irgendwie so ein bisschen so ein kleiner Nichtort vielleicht auf eine Art und Weise. Und und Jana freut sich zwar sozusagen darauf, auf das Land zu ziehen oder in den Speckgürtel zu ziehen, findet dort aber zunächst in keiner Weise die Erfüllung dieser Utopie, die sie sich ersehnt hat. Und es ist halt auch so, dass sie einfach natürlich sich in der Stadt nichts leisten konnten, wie es ja einfach sehr vielen Familien, zumal mit mehreren Kindern, die sogar irgendwie noch zur Mittelschicht zählen, geht sozusagen so. Und sie hat dann halt eben die paar Quadratmeter in der Innenstadt sozusagen halt mit ihrer Familie verlassen, um da dann halt etwas mehr zu haben. So. Und dann passieren aber Dinge.
Und lassen wir uns noch ein bisschen über diese Siedlung sprechen, in die diese Familie dann zieht. Das ist so eine Hightech-Siedlung. Es gibt KI-gesteuerte Straßenlaternen. Wusste ich überhaupt nicht, dass da irgendwie KI noch helfen kann. Es gibt aber auch eine sehr engagierte AfD in diesem Dorf. Es ist immer von Terroranschlägen bekommt diese Familie so mit, oder diese Erzählerin. Sie beschreibt das als eine Art Kriegszustand, der irgendwie um sie drum herrscht. Haben Sie da eigentlich eine dystopische Zukunft beschrieben oder würden Sie sagen, das ist die Gegenwart, die ich da beschreibe?
Das ist die große Frage, die mich auch die ganze Zeit beim Schreiben umgetrieben hat. Also zunächst habe ich das irgendwie so ein bisschen erlebt wie so einen Innenabdruck der Realität so in mir selber, wenn ich das einfach nur noch so einen Tick weiter drehen würde sozusagen. Also vielleicht auch was so eigene Ängste sind das alles dann so politisch verwoben ist. Und es war aber tatsächlich einfach so, dass ich so vor 2 Jahren angefangen habe, das zu schreiben. Also es gibt ja auch so einige Drohnen zum Beispiel, die da irgendwie immer mal wieder am Himmel auftauchen und solche Sachen. Und da habe ich wirklich einfach die ganze Zeit das Gefühl gehabt, es wird von den Ereignissen überholt und die leicht vorwärts gedrehte Gegenwart, die ich eigentlich anvisiert hatte, war dann sozusagen genau zum Zeitpunkt des Erscheinens eingetreten, so ungefähr. Genau, aber es ist auch zeitlich nicht festgelegt. Also es könnte jetzt sein, es könnte etwas in der Zukunft sein, also die Zeitmarker.
Aber man hat interessanterweise beim Lesen immer noch den Effekt, dass man denkt, es ist die Gegenwart nur so ein Tick.
Ja,
soll es aber auch sein. Krasser gedreht. So
ja,
alles.
Ja, genau, doch. So soll es, glaube ich, sein, ja.
Navra Ebrahimi, Sie haben eben schon gesagt, der Anlass war eigentlich ein bestimmter Ort, über den Sie schreiben wollten, nämlich diese Geflügel oder eine Geflügelfabrik. Vielleicht was wir natürlich, von dem wir alle wissen, dass es das gibt, aber was man gern so ein bisschen ausblendet. Wofür steht diese Geflügelfabrik für Sie? Einfach wirklich für so eine vollkommen sich ins Grausame gewandelt habende Lebensmittelindustrie? Man kann sie, wenn man diesen Roman liest, als ich ihn gelesen habe, dachte ich, ich kann es gar nicht anders lesen, als auch so ein Bild für unsere Gesellschaft insgesamt, oder?
Ja, wobei ich würde da eigentlich noch einen Schritt zurück oder einen Schritt aus heutiger Sicht zurückgehen. Also der erste Impuls, also die Tierindustrie und all das hat mich jetzt primär nicht interessiert. Also ich wollte auch nicht das Fleisch essen oder irgendwas skandalisieren, obwohl es natürlich viel Kritikwürdiges gäbe, aber das war jetzt nicht vordergründig meiner Absicht. Also der allererste Impuls für diesen Roman war diese Krankheit von Masthähnchen. Also es gibt eine Krankheit, die Masthähnchen befällt, die nennt sich Wooden Breast. Da verholzt die Brust. Und die, das Brustfilet ist halt wichtig, weil es am besten mit dem meisten Gewinn zu verkaufen ist. Und das hat die Industrie damals vor eine gewisse Herausforderung gestellt. Und als ich das gehört habe, so vor, ich weiß gar nicht, 7, 8 Jahren, auf jeden Fall vor langer Zeit, hatte ich gleich, also es ist irgendwie für mich sehr, war das sehr metaphorisch, mhm, und ich hatte auch gleich so ein körperliches Gefühl dazu. Und es hat sich dann in all den Jahren, in denen ich darüber nachgedacht habe, ein bisschen gedeckt mit meiner Wahrnehmung, dass wir, oder ich, oder viele auch in meinem Umfeld das Gefühl haben, uns abschotten zu müssen, härter werden zu müssen, mehr irgendwie auf uns selbst schauen zu müssen, schauen, wo jeder bleibt. Und darüber ist dann eigentlich erst diese Geflügelfabrik entstanden, weil dort werden die eben zerlegt, die Hühner, und dann muss diese Wooden Breast aussortiert werden. Und mich interessiert dieser Ort eigentlich vor allem deshalb, weil also wir alle oder die meisten von uns essen täglich irgendwie Fleisch oder haben irgendwie Kontakt mit Fleisch oder wie auch immer. Aber wir wollen diesen Ort nicht sehen. Wir wollen nicht sehen, was da passiert. Wir wollen nicht wissen, wie das... Und manchmal sehen wir Bilder, dann sind wir kurz geschockt und verdrängen das dann gleich wieder. Und was mich daran fasziniert, also mich eingeschlossen immer, ist diese Verdrängungsleistung, ja, die wir da aufbringen. Und dass wir diese Konvention des Fleischessens, obwohl sie so relativ beliebig ist jetzt, wenn wir vergleichen, wie wir mit Katzen und Hunden umgehen. So. Aber das ist ja eben eine rein soziale Konvention und viele spräche dafür, da neu zu denken, umzudenken. Aber dass wir das nicht schaffen und dass wir das täglich so gut verdrängen, das finde ich wirklich faszinierend.
Sonja, das ist eine Figur in Ihrem Ensemble, die kann das nicht verdrängen. Das ist eine junge, alleinerziehende Mutter, 2 Kinder hat sie, ihr Mann sitzt irgendwo in Portugal in der Strandbar und die wollte immer weg, einerseits aus diesem Ort und wollte vor allen Dingen auch nicht in dieser Geflügelschlachtfabrik arbeiten, weil das nämlich ihre Mutter schon gemacht hat. Und Sonja muss aber da täglich am Band stehen und eben tastend herausfühlen, welche Fleischstücke aussortiert werden müssen. Das steht ja aber auch für eine gewisse strukturelle Not, beispielsweise dieser Frau, gerade dieser alleinerziehenden Mutter, oder?
Ja, definitiv. Ich fand das ganz interessant, die Resonanzen, die ich bekommen habe auf das Buch. Also Sonja ist auf jeden Fall eine von den 6 Figuren, die am meisten bewegt, weil sie eben an dem Tag, also spielt an einem Tag dieser Roman, wir begleiten diese 6 Personen und Sonja macht relativ früh am Tag etwas sehr Unschönes mit ihrer Tochter.
Sie sperrt sie ins Zimmer ein, genau, während sie eigentlich zur Schule muss, aber genau, aus purer Überforderung eigentlich, also eine Übersprungshandlung.
Genau, oder? Die Tochter ist stark pubertierend und die Mutter ist einfach überfordert und das ist interessant, weil viele allerdings vielleicht ein Ticken mehr Männer spiegeln, dass sie das so schlimm finden und dass das ja so grausam ist und so. Und dann denke ich mir, ja, es ist nicht schön, aber eine alleinerziehende Mutter, die wirklich alleine ist, die einen Scheißjob hat, die unter finanziellem Druck steht und dann ein wirklich krass pubertierendes Kind zu Hause.
Ja, im Grunde ist das...
Kann passieren, ja, also nicht schön, aber also dass das für viele so abwegig ist, da denke ich, okay, ich glaube, es gibt viele Realitäten in diesem Land, in denen das passieren kann.
Genau, und die sind eben nur das Symptom dafür, was einfach, genau, im Hintergrund nicht richtig läuft.
Totale Überforderung. Und sie ist aber auch nicht in der Lage, weil sie da diese geistigen Kapazitäten oder diese Ressourcen nicht mitbekommen hat, um zu verstehen, dass sich solidarisieren mit anderen. Also sie ist auch nicht in der Lage, sich Hilfe zu holen oder sich zu verbinden, weil sie eben die Schuld bei sich sucht. Weil sie denkt, sie ist zu faul, zu dumm, whatever.
Ich finde dann interessant, ich glaube, ihre beiden Romane haben nämlich an vielen Stellen sowas getroffen, was viele Reaktionen hervorruft, wenn man das liest. Bei Ihnen ging mir das nämlich auch so, Hannah Lühmann. diese Jana, die lernt bald da in dieser Siedlung, in diesem Speckgürtel, eine Figur kennen, die trägt gern lange Rüschenkleider, darüber eine Barberjacke, die fährt einen Jeep, die kocht eben so Knochenbrühe und bei mir trinkt Rohmilch und bei mir, ich verbringe mal auch sehr viel Zeit auf Instagram, ging dann sofort diese Marke an, das ist eine Tradwife, die dokumentiert nämlich auch ihr ganzes Hausfrauenleben auf Instagram und so eine Tradwife, das steht für Traditional Wife, also eine traditionelle Ehefrau, das ist quasi so ein Gegenwartsphänomen von Frauen, die sich also im Internet so inszenieren, ihr Hausfrauenleben als große Selbstverwirklichung und es wurde viel geschrieben über dieses Phänomen in letzter Zeit. Ich fand es überraschend, dass Sie gesagt haben, Sie haben schon vor 2 Jahren angefangen, daran zu arbeiten. Was hat Sie denn so beschäftigt an diesem Phänomen, an diesen Frauen?
Ja, genau. Also es ist ja vor allem ein Social-Media-Phänomen in den meisten Fällen. Also mein Roman ist ja auch so ein bisschen der Versuch, etwas also aus Social Media sozusagen in die Realität zu übertragen. Also ich wechsle ja auch sehr oft hin und her zwischen den Inszenierungen von Caroline, also dieser Tradwife, die Jana eben an ihrem Smartphone sieht und dem, was sie im realen Leben mit ihr erlebt. Und bei mir ging das vor 2 Jahren los. Das ist ja eigentlich ein Phänomen, was eher so aus dem amerikanischen Raum kommt und da auch unter anderem aus so rechtsalternativen Kreisen, aber auch nicht nur so und in den letzten ungefähr 10 Jahren groß geworden ist, durch Corona natürlich auch nochmal eine massive Steigerung erfahren hat, weil wir, glaube ich, da alle oder viele angefangen haben, insgesamt mehr Zeit auf Social Media zu verbringen und sich eben auch solche Sachen anzugucken. Und für mich war das so ungefähr so im Frühsommer 23, dass mir vermehrt auf einmal deutschsprachige Accounts mit diesen Inhalten aufgefallen sind, ne? Also das ist meistens die immer gleiche Ästhetik von so Frauen, die stehen dann oft auch irgendwie so kopflos quasi vor so Schneidebrettern und zerlegen irgendetwas, backen, zählen dabei mit so einer ganz ruhigen Stimme alles das auf, was sie da jetzt irgendwie in ihren Kuchen reinmachen, in ihr Gericht für die Familie und
Butter wird auch immer ganz viel geschlagen.
Butter ist ein großes Thema auf jeden Fall. Und meine Faszination war jetzt zum einen, das Phänomen selbst. Ich glaube, das ist einfach was unglaublich Archaisches, diese Art von idealisiertem Mutterbild, die da über Instagram, also ein sehr bildliches, sehr emotionales, sehr affektgetriebenes, sehr unmittelbares Medium, auf einmal wieder so aufgerufen wird. Und ich war da auch gerade selber noch in Elternzeit mit meiner zweiten Tochter, so überfordert, wie halt, glaube ich, jeder einfach ist. Also mit meinem zweiten Kind, nicht mit meiner zweiten Tochter. Egal, genau. Und mich hat das irgendwie kalt erwischt. Also ich konnte nicht davon lassen. Ich kann es gar nicht sagen. Ich habe es einfach von morgens bis abends reingezogen. Und auch jeden dieser Accounts und wie das dann so ist, es kam dann immer mehr dazu, bis ich mich selber einfach komplett nur noch in dieser radikalisierten Blase eigentlich bewegt habe. Und teilweise da geht es dann auch sehr viel um so Sachen, die halt so anknüpfen an so dieses Gefühl von Unzulänglichkeit, das man, glaube ich, als Elternteil kennt und das Mütter oft unter dem Stichwort Mom Guilt auch nochmal so insbesondere haben, also dieses ständige Gefühl, irgendwie all dem, was man so glaubt, was so erwartet wird, nicht gerecht werden zu können. Darf das Kind jetzt in die Kita, hat man das Kind jetzt traumatisiert, ist man zu genervt, ist man zu doll ausgerastet, so. Und da bietet halt so die Tradwife, die sich um ihre Familie kümmert, einfach so eine klar geordnete Gegenwelt, die zumindest bei mir wirklich so das Gefühl anspielt, oh Gott, stimmt, das ist ja doch eigentlich alles ganz leicht.
Ja, wobei Sonja wahrscheinlich sagen würde, Nawra Ibrahimi, ihre Mutter, von der Sie erzählen, alleinerziehend, das ist natürlich ein Luxusphänomen, dieses Butterschlagen, Joghurt rühren. Und ist es vielleicht Ihnen deshalb auch besonders wichtig gewesen, auch mit so einer drastischen Szene, wie Sie sie jetzt geschildert haben, zu beginnen, mit dem Einsperren der Tochter, dass man einfach mal sagt, nee, Leute, in Wirklichkeit ist Mutterdasein übrigens so hart und hat solche strukturellen Härten?
Also, wenn ich schreibe, will ich eigentlich meistens erstmal nichts außer erzählen. Also ich gehe da nicht so mit einer Botschaft ran oder so. Also ich will wirklich einfach eine Geschichte erzählen, eine gute. Und ich wusste, dass sie morgens alle aufwachen und ich wusste, wo sie abends alle enden werden. Und ich wusste, dass dass sie alle an diesem Tag sehr unter Druck stehen, aus verschiedenem Grund. Und dieses, das, was die Sonja da macht, das ist wirklich beim Schreiben passiert. Das hatte ich so nicht geplant. Aber mir geht es schon auch darum, also im Nachhinein kann ich das jetzt interpretieren, mich selbst. Also mir ging es schon darum, zu zeigen, dass sie letztlich alle leiden unter dem Druck aus diversen Gründen. Also selbst der Manager, der Prozessoptimierer, der steht ja auch unter massivem Druck, obwohl er einer der unsympathischeren Charaktere ist. Aber dass alle im Grunde einsam und allein sind und es nicht schaffen, sich zu verbinden, trotzdem aber alle nach Beziehung streben eigentlich. Also einerseits hat jeder das Gefühl, er muss sehen, wo er bleibt. Andererseits wollen alle in Verbindung treten.
Ja. Lara Ibrahimi und Hanna Lühmann sind zu Gast hier im Bücherherbst von Deutschlandfunk Kultur auf der Frankfurter Buchmesse. Wir sprechen gleich weiter über ihre beiden frisch erschienenen Romane. Und bis dahin gibt es noch ein bisschen Musik. There's a room for two. And I keep thinking what we used to do. There's a place for you and me, and I can't wait to be a fool for two. I spend all my time with waiting and put all my thoughts on you. Now I'm at the doorstep, just a moment. There's no one to guide me through.
Bucket Full of Sunshine von Panor war das im Deutschlandfunk Kultur. Wir senden live von der Frankfurter Buchmesse. Nava Ibrahimi und Hanna Lühmann sind bei uns zu Gast mit ihren Romanen und beide erzählen vom Leben auf dem Land.
Nava Ibrahimi, und wir haben gerade schon gehört, ihr Roman spielt im Emsland, eine kleine Ortschaft, die dominiert wird von einer Geflügelfabrik. Und bevor wir weiter über den Roman sprechen, hören wir eine kurze Lesung daraus. Sie lesen nämlich den Anfang. Genau, da hört man so ein bisschen, wie man da auch in diese Abgeschiedenheit vielleicht hineinkommt.
Genau, also wir begleiten die deutsch-iranische Schriftstellerin, wie sie ankommt im Emsland. Das ist auch, so viel kann ich glaube ich verraten, relativ nah an meiner Ankunft. Sprühregen empfängt mich, ansonsten nicht viel. Kein Bahnhofsgebäude, kein Bahnhofsvorplatz, nur je eine Haltestelle in beide Richtungen und eine Fußgängerbrücke über die Schienen. Wie immer bin ich falsch angezogen. Richtig für Köln-Ehrenfeld, falsch für hier. Ich trage einen Wollmantel ohne Kapuze. Doch es gibt beides, schlechtes Wetter und schlechte Kleidung. Ich stelle mich im Wartehäuschen unter, um in meinem Telefon nachzusehen, wo ich bin. Die Stadtmitte, der Marktplatz, liegt eine Stunde zu Fuß entfernt. Die Pension ist noch ein Stückchen weiter weg. Die Route für Fußgänger unterscheidet sich nicht von der der Autos. das verheißt nichts Gutes. Ein Güterzug donnert an mir vorbei und nimmt die Papiertüte mit dem Müll mit, die ich auf meinem Rollkoffer abgelegt habe. Das Brotpapier und die Müsli-Riegelverpackung und die Zeitungsseiten und die leere Wasserflasche verteilen sich auf dem Gleisbett. Ich blicke mich um, aber da ist niemand mehr, vor dem ich für meinen Müll Rechenschaft ablegen muss. Die Handvoll Menschen, die mit mir ausgestiegen ist, ist längst weg. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln brauche ich laut Navigation 1 Stunde und 11 Minuten zur Pension. Ich glaube ihr nicht. Auf der anderen Seite, hinter Gleis 3, wo ist Gleis 2, meine ich, eine Bushaltestelle zu erkennen. Ich trage meinen Rollkoffer, halb gefüllt mit Büchern, die Treppe zur Fußgängerbrücke hinauf und auf der anderen Seite der Gleise wieder hinunter. An der Bushaltestelle sitzen 2 Migra-Kids und hören über ihre Handys Musik, die klingt wie ein akustischer Flummi. Ich suche nach den Fahrplänen, finde jedoch nur einen DIN A4-Blatt großen Aushang für eine Linie, für die 1330. Aus der 30 hat jemand mit Edding eine 12 gemacht und aus der 12 hat jemand eine 18 gemacht. Das ändert jedoch nichts daran, dass der Bus nur einmal stündlich fährt. Und wenn er pünktlich war, habe ich ihn gerade verpasst. Ist er um 16.05 Uhr schon weg? Ja, antworten die Jungs im Chor. Ich frage mich, weshalb sie dann hier herumsitzen, aber noch mehr frage ich mich, was ich jetzt tun soll. Warten oder zu Fuß gehen? Der Weg führt an einer Autostraße entlang, auf einem schmalen Fußgängerstreifen, auf dem ich meinen Rollkoffer hinter mir herziehe. Im Sekundentakt fahren Autos an mir vorbei, Auto nach Auto nach Auto. Alle fahren in dieselbe Richtung und fast immer sitzt darin eine Person allein. Manche drehen sich nach mir um, halb zumindest, fragen sich, was mit mir nicht stimmt, dass ich zu Fuß gehen muss, kein Auto besitze. Der Sprühregen sickert allmählich durch meine Kleidung. Mehr und mehr spüre ich das Gewicht meines Mantels und die Kälte, die von unten an mir heraufkriecht. Hoffentlich werde ich morgen nicht krank sein. Mit einem schweren Kopf werde ich Nassim nicht helfen können. Um Gedichte zu übersetzen, braucht man einen leichten Kopf. Vor allem, wenn von den übersetzten Gedichten so viel abhängt. Angeschlagen würde ich ihm sicher nicht helfen können. Noch weniger als vermutlich ohnehin schon. Und mit jedem Auto, das mich überholt, je länger ich gehe, desto unsinniger erscheint mir das alles. Dass niemand anhält, um mich mitzunehmen. Dass man so lebt. Dass ich hier bin.
Vielen Dank, Navra Ebrahimi, für die Lesung aus Und Federn überall. Hier im Bücherherbst von Deutschlandfunk Kultur. Und es hat sich ja gerade schon auch in dieser Szene so ein bisschen angedeutet. Ihr Roman erzählt viel über Vereinzelung, über Gemeinschaft, die vielleicht gar nicht so trägt, wie man sich das wünschen könnte. Und auch über Masse und Empathie. Und klassischerweise würde man ja denken, das auf dem Dorf, auf dem Land, da funktioniert diese Gemeinschaft, dieses sich gegenseitig sehen, noch ganz gut. Ist das ohnehin eine überholte Vorstellung?
Also für die Zugezogenen funktioniert das jedenfalls nicht so gut, würde ich sagen. Also für die Figuren, die ich, das ist vielleicht so ein bisschen die Illusion, die das Land verspricht. Das kommt ja auch bei Hannah ein wenig vor, dass dieses, das ist ja auch ein Grund, weshalb sie dahin ziehen, weil sie sich nach Zugehörigkeit und Verbundenheit sehen. Aber es ist, glaube ich, egal, ob man in Stadt oder Land ist. Also das durch die Topografie, glaube ich, alleine entsteht das nicht. Und auch diese kleinen Ortschaften, da fahren, das ist ja auch oft, da wohnen dann die Menschen in ihren Einfamilienhäusern und fahren mit ihren Autos rum, aber richtig viel Gemeinschaft, vielleicht für die ganz Alteingesessenen über einen Jagdclub oder Schützenverein oder Freiwillige Feuerwehr. Aber für die Zugezogenen ist das sicher ein noch einsamerer Ort als die Stadt.
Ja, die Dichterin kommt da ja hin, um eben dem Nassim zu helfen, seine Gedichte zu übersetzen. Und das will er vor allen Dingen deswegen tun, weil er bis vor kurzem noch in einer Flüchtlingsunterkunft gelebt hat, jetzt eine eigene Wohnung hat. Und er will sich oder verspricht sich auch davon, dass wenn er als Lyriker wahrgenommen wird, dass es eben mit Aufenthaltsgenehmigungen, Asylantrag und so weiter einfacher ist. Und das, ich habe es fast so ein bisschen gelesen, als wäre das auch so ein bisschen eine moralische Zwickmühle für diesen Nassim, dass er sagt, ja klar, das ist halt meine Chance, mir eine Identität zu geben als Künstler aus der Masse der Menschen, die angewiesen sind, auf Papiere herauszufallen, aber er muss es trotzdem machen, oder?
Ja, also er hätte sich in Afghanistan nie als Lyriker bezeichnet, weil in seiner Welt, und das gilt so ein bisschen, kann man sagen, für die persischsprachige Welt, also Afghanistan ist ja zum Teil persischsprachig, da gehört Lyrik eigentlich fast zum Alltag. Also auch wirklich einfachere Menschen können Gedichte aufsagen, also von Hafiz, Saadi, Rumi, das ist wirklich Teil der Alltagskultur, kann man sagen. Und er sagt ja auch an einer Stelle, dass Gedichte schreiben, dass alle, die er kennt, Gedichte schreiben und dass es vielleicht nicht so wichtig ist wie Essen und Trinken, aber so zumindest so wichtig wie Freunde treffen oder in die Natur gehen. Also dass es schon wirklich ein grundlegendes Bedürfnis ist. Und dass er aber erst, als er nach Deutschland kommt, checkt, dass er da, er versteht recht schnell, wie er betrachtet wird als afghanischer Geflüchteter. Und er checkt schnell, dass er sich nur ein Label, dass ihm nur ein Label zugestanden wird und ein Identitätsmerkmal. Und dass er um jeden Preis versuchen muss, sich ein anderes zu geben als der afghanische Flüchtling. Und deswegen legt er sich dann auf Lyriker fest, weil er glaubt, das ist seine einzige Chance. Bis er eben feststellt, dass die Beamten, die über seinen Asylbescheid entscheiden, in seiner Sprache ja Analphabeten sind. Und dann muss er halt eine Lösung dafür finden und das ist die Übersetzung.
Ja, dieses sich auf eine Identität festlegen, das beschäftigt ihn sogar noch in einer anderen Art und Weise. Der Nassim ist nämlich eingeschränkt sehfähig. Also er kann, was vorne in seinem Gesichtsfeld ist, sehen, was an den Rändern ist, nicht sehen. Und er geht in Lassaren, in diesem kleinen Ort, aber immer mit einem Blindenstock auf die Straße, weil er denkt, sozusagen dieser Graubereich, da würde er als Betrüger wahrgenommen werden. Ne? Was, Sie haben vorhin schon gesagt, das ist, Sie haben so viel herausgefunden über das Emsland und ich habe dann auch mich mal ein bisschen auf die Recherche begeben, weil interessanterweise das Polnische eine große Rolle spielt, auch in Ihrem Roman. Das war in den Jahren 1945 bis 1948 eine polnische Besatzungszone innerhalb der britischen Besatzungszone, wo dann auch sehr viele ehemalige KZ-Insassen und auch ehemalige polnische Soldaten angesiedelt worden. Wie schreibt sich diese Geschichte in diesem Ort fort und wie bestimmt das vielleicht auch dieses gesellschaftliche Miteinander noch oder tut es das überhaupt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich fand es interessant, weil also der Ort selbst, also vor allem Haren, war eben wirklich komplett polnische Enklave. Hieß auch Maczkow 3 Jahre lang. Also die Harener mussten quasi über Nacht ihren Ort verlassen und dann sind 5000 polnische DPs eingezogen und haben den Ort komplett polonisiert und hatten eine gute Zeit. Es waren ja auch alles junge Menschen, viele Kriegsgefangene, die einfach wirklich keine guten Jahre hinter sich hatten natürlich. Jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren.
Wie sich diese Geschichte fortschreibt.
Genau, und die Haren haben sich dann als Opfer empfunden. Also nach der Nazi-Zeit haben sie sich als die Opfer gesehen und waren dann, als sie dann 48 ihren Ort zurückgekriegt haben, eigentlich lag dann jahrzehntelang so der Mantel des Schweigens über diesem Kapitel. Da wollte sich niemand mit beschäftigen. Und das fing dann erst Mitte der 90er an, dass dann, jetzt gibt es auch ein sehr schönes Dokumentationszentrum, die Inselmühle und so, aber es war lange wirklich so ein bisschen fast ein Tabuthema oder man wollte irgendwie vergessen, auch wieder hier das Verdrängen, ne, was da passiert war. Und das fand ich interessant, als ich da hingefahren bin, weil natürlich jetzt wegen der Fleischindustrie auch sehr viele polnische Arbeitsmigrantinnen dort sind. Aber viele gar nichts wissen davon. Also sie wissen, das ist ja für Arbeitsmigranten relativ typisch. Man fährt nur hin, um zu arbeiten, aber kennt den Ort nicht, ist null verwurzelt, weiß nicht, welche Schichten da lagern, welche Geschichten da lagern. Und das geht auch wirklich vielen Menschen dort so. Also ja, es ist ein bisschen, die Resonanz, die ich kriege, ist, dass auch wirklich wenig Menschen von der Geschichte wissen.
Deutschlandfunk Kultur, der Bücherherbst, live von der Frankfurter Buchmesse. Sie sehen, nach fast 3 Stunden Literatur, da kriegt man schon so ein bisschen Sprechschwierigkeiten. Aber wir wollen trotzdem weitersprechen über die interessantesten Neuerscheinungen des Herbstes. Navra Ibrahimi ist bei uns mit Und Federn überall und Hannah Lühmann ist da Heimat,
heißt ja, und ihr Roman Heimat, Hannah Lühmann, da geht's. Wir haben schon ein bisschen gesprochen über diese Figur, diese Hauptfigur Jana, die so von so einer rechtskonservativen Frauengemeinschaft allmählich radikalisiert ist. Und vielleicht müssen wir noch ein Wort dazu sagen, warum sie radikalisiert wird, wenn sie einfach eine Hausfrau wird. Man könnte ja auch sagen, das zeigen, man kümmert sich um seinen Ehemann, man kümmert sich um seine Kinder, daran ist ja noch nichts radikal. Aber eben dieses Social-Media-Phänomen, dieser Tradwives, dieser Hausfrauen, das wird so ein bisschen ja unterwandert von zum Beispiel der AfD oder rechten Kräften in den USA. Können Sie uns das ein bisschen erklären?
Ja, genau. Also ich weiß nicht genau, ob es wirklich, also ob Unterwanderung ganz der richtige Begriff ist, weil es natürlich, also wie viele von diesen Gegenwartsbewegungen von Anfang an so vielströmig und vielschichtig ist. So, und diese Rückkehr sozusagen zu den vermeintlich schon immer so gewesenen Geschlechterrollen, die da so verbreitet wird sozusagen, da gibt es schon von Anfang an auch einen sehr starken Strang eben vor allem aus dem amerikanischen so rechten nationalistischen Lager und
oft auch religiös, ne? Es auch religiös, oft auch so evangelikale oder viele Tradwives aus den USA sind auch Mormoninnen
Genau. Und ich meine, es ist ja im Umgang halt mit dieser neuen Rechten, neuen sehr erfolgreichen Rechten, mit der wir weltweit gerade zu tun haben, ja halt einfach immer noch so, vor allem vielleicht auch für einen so als Deutschen, so das Learning, dass das halt natürlich nicht mehr alles einfach so hardcore völkisch ist sozusagen. Also es lauert nicht hinter jedem Tradwife-Account sozusagen der Nazi, sondern es ist halt einfach auch so diese neue Art und Weise rechts, mit der man sich gerade so schwer tut, noch einen Umgang zu finden. Und wenn man sich zum Beispiel, ich habe neulich eine Doku über Tradwives geschaut, wo es auch um so junge Frauen in den USA ging, also eben oft aus evangelikalen Elternhäusern, die so eine Messe besucht haben für Tradwives. Und da ist Charlie Kirk aufgetreten, also bevor er dann jetzt erschossen wurde. Und das sind wirklich also Tausende von diesen jungen Frauen, die da in dieser Halle stehen. Und der Redner, ich glaube, es war Charlie Kirk selber, fragt sie immer wieder, wo beginnt die Revolution? Und sie brüllen alle wie aus einem Mund zu Hause. So, ja, also ich glaube, es gibt schon einen sehr also immanenten sozusagen auch politischen Anspruch großer Teile sozusagen dieser Accounts, der schon da ist und den man auch nicht unbedingt übersehen darf, wenn man damit umgeht. Also das hat schon so eine immanente Politik, die da betrieben wird, ein größeres Gesellschaftsbild, was da dranhängt, was halt auch so die Vorstellung oft hat, wenn es aus dem Religiösen sich speist, es gibt eine göttliche Ordnung, die sich so vielleicht in ähnlicher Weise dann auch wiederfindet zwischen Bevölkerung und Regierung. Der Mann ist der Patriarch, der Mann schützt sozusagen wachend die Frau ordnet sich dem Mann unter und die Kinder gehorchen wiederum der Frau. Also das ist schon so eine Ideologie, die eigentlich in fast allen dieser Accounts auf unterschiedliche Weisen eine Rolle spielt, was aber natürlich trotzdem auch nicht heißt, dass alle von diesen Frauen, die das so machen, damit unbedingt auch politische Vorstellungen verbinden. Also es gibt auch ganz andere. Ich fand es halt irgendwie ganz reizvoll, das sozusagen in diesen Zusammenhang mit der AfD zu stellen. Nicht, weil ich glaube, dass es sozusagen in jedem Fall so ist, dass sich hinter Tradwife-Accounts solche, also oder dass Tradwives solche Werte leben, aber weil ich es einfach interessant fand, wie schnell es gehen kann, dass man seine eigenen Ansichten radikal verändert. Also das ist ja irgendwie auch eher so die Radikalisierung. Sie macht ja gar nicht so viel, aber es verändert sich halt sehr viel innerhalb kurzer Zeit.
Ja, und Sie haben eine Szene auch aus Ihrem Roman mitgebracht, Hannah Lühmann, der das, finde ich, zeigt, wie sozusagen Radikalisierung ist immer so ein großes, starkes Wort, aber wie sozusagen sich die Ansichten von dieser Protagonistin Jana allmählich ändern, weil sie eben auf bestimmte Frauen trifft. Und ich finde, das fasst diese Szene ganz gut.
Ja, danke. Genau, also 3 Frauen saßen auf den Sofas verteilt. Jana erkannte sofort Becky, die Mutter von Victor. Sie hatte ihr Profil auf Instagram gefunden und sich durch ein Leben voller Urlaube gescrollt. Familienfoto in Dubai, Tauchen vor den Kanarischen Inseln, Hotel in Südfrankreich, Skihütten, Sommersprossen, Mützen in rosa und himmelblau. Becky schien eine Art Online-Shop zu betreiben. In verschiedenen Slides sah man Detailansichten brokatbestickter Minitäschchen, mehrlagige kleine Kunstwerke. Hoffnungsvoll und verloren, als warteten sie nur darauf, dass endlich jemand ihre Schönheit erkannte. Jana lächelte Becky an, die entschuldigend sagte, dass sie erkältet sei. Eine große Frau mit weichen Gesichtszügen stellte sich als Verena vor, eine dritte, blass im rosafarbenen Wollpulli, als Nina. Jana setzte sich, die Blicke richteten sich auf sie. Caroline hatte ihnen offenbar erzählt, dass sie schwanger war, denn Becky gratulierte und Verena legte sogar eine Hand auf ihren Bauch. »Lass sie doch erstmal ankommen«, sagte Caroline, und Becky entgegnete, »Du hast recht, Caro, aber es ist einfach so aufregend, eine neue, in unserem Kreis.« Caroline schenkte Wein ein. »Leider nicht selbstgemacht«, sagte sie. »Warte ab, in ein paar Jahren baust du deinen eigenen Wein an«, erwiderte Becky. »Also«, sagte Caroline und räusperte sich, »lass uns mal anfangen. Kita-freie Erziehung. Wir können uns nicht entscheiden, über welches Kapitel wir als erstes sprechen wollen.« Sie sah Jana an, als erwartete sie von ihr Inspiration. Das Buch, das alle auf dem Schoß hatten, trug den Titel »Generation Frühbetreuung« und zeigte das Bild eines sehr jungen Kindes, das weinend seine Hand an eine Fensterscheibe legte. Jana war enttäuscht. Sie hatte gehofft, sie würden einen Roman oder vielleicht sogar Gedichte lesen. Dieses Buch hingegen sah aus, als wäre es Ratgeberliteratur der einfachsten Sorte. »Vielleicht fange ich einfach mal an«, sagte Verena. »Ich habe jetzt vor allem das Kapitel über die Krippenbetreuung in der DDR gelesen.« Caroline nickte ihr ermutigend zu. 6 Wochen«, sagte Verena, die seltsam aufgewühlt wirkte. 6 Wochen waren die Kinder alt, als sie in die Tageskrippen abgeschoben wurden. Das ist gerade, wenn ein Baby das erste Mal lächelt. Ich finde diesen Gedanken so unerträglich. Nina nickte heftig. »Ich musste beim Lesen weinen«, sagte sie. Sie waren davon morgens um 7 bis abends um 5 oder 6. Manche wurden sogar in so Wochenkrippen gebracht. Wir haben ihre Eltern dann allerhöchstens am Wochenende gesehen. Die haben allesamt Depressionen später entwickelt. Caroline sagte, ich weiß, dass es richtig schwer ist, das alles zu lesen, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, was für eine Ideologie dahinter steht, damit wir die Parallelen zu heute sehen. Das war nicht nur, damit die Mütter arbeiten konnten. Das war, damit die Kinder möglichst wenig Bindung zu ihren Eltern entwickeln. Sie sollten den Staat und den Sozialismus lieben, nicht ihre Familie. Alle 4 nickten und schwiegen. Jana bewunderte Caroline. Sie war die Einzige, die ein bisschen Niveau in die Runde brachte. Caroline sah sie an und sagte, Jana, was glaubst du, wie viele Stunden verbringt ein durchschnittliches Kind heute in der Kita? Jana errötete. Sie hatte keine Ahnung, aber sie dachte an Louis und Ella und fragte sich, wie viele Stunden es wohl bei ihnen waren. 45, rief Caroline. 45 Stunden. Kannst du dir überhaupt vorstellen, was das bedeutet? Das sind ganze 9 Stunden täglich, genauso viele wie in der DDR. Und der Grund, sagte Verena, ist genau der gleiche, heute wie damals. Caroline breitete ihre Handflächen aus, wie um Verena zum Weitersprechen aufzufordern. Sie sah wunderschön aus, dachte Jana. Sie wollen die Frauen auf dem Arbeitsmarkt, fuhr Verena daraufhin triumphierend fort. Und sie wollen die Bindung zwischen den Eltern und ihren Kindern zerstören. Sie wollen eine bindungslose Gesellschaft, präzisierte Caroline. Wenn niemand mehr Bindung empfindet, kann der Staat alles machen und verkauft wird uns das Ganze als feministische Arbeitsmarktpolitik.
Vielen Dank, Hannah Lühmann. Das war ein Ausschnitt aus Heimat. Und ich habe mich noch zum Titel gefragt, weil Sie haben Heimat so prominent, Hannah Lühmann, auf dem Titel, ob dieser Heimat ja auch als sehr deutsches Wort etwas ist, was die Figur dieser Jana, die wir jetzt gerade in diesem Lesekreis von Tradwives gesehen haben, ob Heimat was ist, was sie dann schlussendlich in dieser Siedlung da auf dem Land empfindet. Das Wort, glaube ich, geht zumindest in ihren Wortschatz über irgendwann. Sie spricht ja dann irgendwann auch von Heimat.
Ja, genau. Ich glaube, sie sagt es einmal, als sie mit ihrem Mann darüber diskutiert, ob sie da bleiben sollen, weil es da auch so eine Diskussion gibt, sollte man vielleicht sogar das Land verlassen, sozusagen für den Fall eines Krieges. Und sie sagt dann, wir können nicht gehen, das ist doch unsere Heimat. Genau, das habe ich dann auch schon so gemacht, als der Titel schon feststand und ich einfach auch Lust hatte, so ein bisschen so mit dem Begriff zu spielen und den an verschiedenen Stellen immer mal wieder auftauchen zu lassen. Ich glaube, grundsätzlich ist es natürlich eine trügerische Heimat, die sie da findet. Also sie landet an einem Ort, von dem sie sich ein Heimatgefühl verspricht und findet es dort halt überhaupt nicht. Also eben in diesen KI-gesteuerten Straßenlaternen und in dieser neuen Spießigkeit, die da so diese Millennial-Enklave sozusagen vor den Toren einer großen Stadt darstellt. Und dann kommt eben Caroline und bietet ihr etwas, das, glaube ich, viele Leute vermissen, nämlich Anbindung, Solidarität, also dieses Frauennetzwerk, die helfen.
Sie helfen ihr. Sich ja auch wirklich, muss man genau, sagen. Ne? Sie also passen ja auch wirklich dann auf die Kinder von den anderen auf. Das ist
genau, und das machen sie ja nicht nur, um jetzt Leute irgendwie da so reinzuholen, sondern es ist irgendwo eine gelebte Solidarität, die man halt vielleicht so als moderne Kernfamilie sonst nicht so findet, weil ich glaube, dass das eine Situation ist, also insbesondere auch für Frauen sozusagen die frühe Elternschaft, in der sie auf eine bestimmte Art und Weise schon vereinsamen oder in der man halt auch in die Gefahr hineingeraten kann, so einen Tunnelblick auf bestimmte Dinge zu entwickeln. Das kam jetzt gerade aus Ihrem Buch irgendwie so zu mir rübergewandert, der Tunnelblick sozusagen als Metapher, genau. Genau, weil man halt eben irgendwo so abgeschnitten ist. Und wenn dann da halt eben Netzwerke sind, die einen real auffangen, dann wertet sich das alles dadurch ja auch auf. Und ja, doch, also genau, vielleicht findet sie in diesen gelebten Bezügen dann tatsächlich eine Heimat, die dann aber natürlich eine, ja, fragwürdige oder vielleicht vergiftete Heimat ist. Ja.
Navra Ibrahimi, wenn wir jetzt gerade über den Titel von Hannah Lühmanns Roman gesprochen haben, dann ist ja Ihr Titel auch ganz interessant. Sie haben ja gesagt, der Ausgangspunkt für Ihren Roman war eigentlich Verhärtungen, die Sie bemerkt haben bei sich, emotionale Verhärtungen oder in ihrem Umfeld gesellschaftliche Verhärtungen und sind dann eben auf dieses Wooden Rest System Prinzip gekommen, Syndrom gekommen und federn überall, da ist ja in dem Titel dann das Weiche, ist sozusagen das auch sozusagen ihr Roman vielleicht so ein bisschen ein Plädoyer oder eine Suche für das Weiche, für das Zärtlichere, für das Gemeinschaftliche, was eben diesen Verhärtungen was entgegenstellt?
Ja, kann man auf jeden Fall so lesen. Also gefällt mir. Aber ich glaube, es lässt ein bisschen Interpretation. Also ich hatte schon auch ein bisschen die Konnotationen federn lassen, ein wenig, weil an dem Tag ja alle ein wenig federn lassen. Und ich mochte aber schon die Leichtigkeit von Federn, weil ich glaube, ich erzähle auf der einen Seite schon schwierigeren Stoff, kann man so sagen. Aber mir ist es schon auch immer wichtig, eine gewisse Leichtigkeit, die das Leben ja manchmal auch hat, oder eine gewisse humorvolle Seite, wie auch nicht ganz zu vergessen. Weil ich will ja irgendwie schon was abbilden, was unserer Zeit entspricht oder was Echtes in gewisser Weise. Und da finde ich, darf sowas, eine gewisse Leichtigkeit oder Prise Humor auch nicht fehlen. Aber nicht im Sinne von bewusst eingebaut, sondern... Ja, es hat eben auch diese Leichtigkeit vielleicht ein Stück weit.
Ja, und wie ist das denn überhaupt? Sie haben jetzt gerade gesagt, ja, Sie wollen was abbilden, was zeigen. Ist das, wenn man aus der Provinz erzählt, auch noch aus einer, die man bei Ihnen noch ein bisschen genauer geografisch zuordnen kann als jetzt bei Ihnen, Hannah Lühmann, ist man da nochmal so besonders vorsichtig, vielleicht anders als bei anderen Romanen, weil ja die Provinz, wenn wir es mal so nennen, auch was ist, was sowieso schon immer so mit Klischees zugedeckelt wird, will man da auf keinen Fall dann auch noch das nächste Klischee in die Welt, in einen Roman bringen?
Ja, ich glaube, die Gefahr laufe ich nicht, weil ich ja, es ist ja in dem Sinne kein klassischer Provinz- oder Heimatroman, eben dadurch, dass alle Figuren oder die meisten irgendwie zugezogen sind und sich irgendwie dann doch fremd fühlen auch an diesem Ort oder vielleicht gar keinen Bezug zu diesem Ort herstellen können, einfach weil sie sich diesen Ort nicht ausgesucht haben im Gegensatz zu anderen Menschen vielleicht. Also ich glaube, dadurch habe ich diese Gefahr nicht, sehe ich nicht. Und eben Heimat ist das für die Figuren ja auch nicht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie die Figuren dieses Wort in den Mund nehmen würden. Auf jeden Fall anders.
Und wie ging es Ihnen, Hannah Lühmann? Würden Sie sagen, Sie haben schon so ein bisschen Verantwortung gespürt, jetzt die Provinz, den Speckgürtel nicht mit Klischees vielleicht
zu sagen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also genau, deswegen wollte ich es halt auch nicht. Also wie gesagt, ich hatte halt die ganze Zeit so einen bestimmten Ort da irgendwie so im Kopf, weil ich halt gesehen hatte, dass so in der Nähe des Elternwohnorts einer Freundin von mir eigentlich so eine Neubausiedlung entstanden ist und die hat mich irgendwie fasziniert so und ich war dann auch gar nicht dort, ehrlich gesagt, weil ich sozusagen sie irgendwie in meinem Kopf lassen wollte und habe einfach nur immer wieder so deren Homepage frequentiert, um mir halt so anzugucken, was sie da so für Bauprojekte haben und wie die sich halt sozusagen so diese Form von Gemeinschaft vorstellen. Und ich wollte, genau, es halt eigentlich auf keinen Fall im Osten spielen lassen. Also das war jetzt in dem Fall einfach irgendwie wichtig. Habe ich dann ja doch gemacht, so, weil das halt einfach für mich als Berlinerin irgendwie so vor der Tür und das ist, was ich gut kenne. Also dieses Brandenburg, dieses Speckgürtel Brandenburg vielleicht auch im weitesten Sinne. Aber halt auf keinen Fall eigentlich mit dem Anspruch, da jetzt so eine Gesellschaftsdiagnose in Bezug auf Phänomene im Osten zu schreiben, sondern ich wollte es halt auch eben da so in dieser leichten so Ortlosigkeit, Enthobenheit stehen lassen, so, und habe versucht, das eigentlich rauszuhalten als Dimension an der ganzen Geschichte, genau, weil ich davor Angst hatte, ja.
Aber wenn ich noch kurz sagen darf, dass der Bus so selten fährt, ist ja kein Klischee, das ist ja, ja
das ist leider Realität, ja. Zwei Romane, die uns ganz ein bisschen was über das Leben auf jeden Fall in Deutschland, in Gemeinschaften, in Gesellschaft erzählen. Und Federn überall von Nawa Ebrahimi und Heimat von Hannah Lühmann. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren im Deutschlandfunk Kultur bei uns auf der Frankfurter Buchmesse.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Ja, und Miriam, ich befürchte, das war er schon wieder. Der Bücherherbst von Deutschlandfunk Kultur. 3 Stunden lang haben wir gesprochen hier mit unseren tollen Gästen, mit Hannah Lühmann, mit Nawa Ebrahimi, mit Verena Güntner, mit Wea Kaiser. Und
Ozan Zakaria Kızkınkılıç, Viktor Schiffer waren auch noch da. Sie können alles auch nachher in der Deutschlandfunk-App, falls Sie jetzt eins der Gespräche verpasst haben. Es war toll, dass Sie alle als Publikum hier waren und ich freue mich schon auf nächstes Jahr.
Ich freue mich auch und jetzt, ehrlich gesagt, können wir alle über die Buchmesse gehen, noch ein paar Bücher uns angucken und dann irgendwann einfach wieder ganz in Ruhe alleine lesen, oder? Da freue ich mich auch.
Freue ich mich auch drauf.
Danke, dass Sie da waren.
Danke, dass Sie hier waren.